der Corona-Pandemie hat sich Protest auf der Straße breit gemacht. Im Zentrum der Bewegung der Messenger-Dienst Telegram. Alternative Medien, VertreterInnen der Esoterik-Szene und Parteipolitiker haben dort Stimmung gegen Masken, Impfungen oder andere Maßnahmen gemacht. Und sie haben das Netzwerk auch für andere Inhalte genutzt. Auch heute, 4 Jahre nach Ausbruch der Pandemie, findet man dort Infos über alternative Heilmethoden, genauso wie rechtsextreme Erzählungen von einem Krieg gegen die Weißen der Welt.
Presse Play. Was wichtig wird.
Ich bin Christine Meierhofer und in der heutigen Folge des Pressepodcasts geht es genau um diese Entwicklung. Die Bundesstelle für Sektenfragen hat in einer aktuellen Studie das Telegram-Netzwerk der Covid-19-Protestbewegung genauer untersucht. Und darüber spreche ich heute mit Daniel Bischof aus dem Innenpolitikressort der Presse. Hallo Daniel.
Hallo.
Du hast dir diesen Bericht ausführlich zu Gemüte geführt. Zuerst einmal, wieso hat man gerade Telegram-Kanäle untersucht und was hat man sich da genau angeschaut?
Also Telegram war vor der Pandemie kaum bekannt und diente als Rückzugsort für extremistische Gruppen. Infolge der Pandemie hat es aber einen sehr starken Zulauf von Corona-Maßnahmen-Gegnern bekommen. Und die Bundesstelle für Sektenfrage hat jetzt die diversen Netzwerke auf dieser Plattform untersucht in einer neuen Studie. Also insgesamt wurden 287 öffentliche Kanäle untersucht. Also das muss man auch dazu sagen, da ging es jetzt nicht um irgendwelche Gruppen, um Privatpersonen, die untereinander debattiert haben, sondern also um wirklich reichweite starke alternative Medien zum Beispiel wie Auf1. Aber es gibt auch parteipolitische Kanäle wie jene der MFG oder FPÖ. Oder es gibt auch so esoterisch angehauchte Kanäle, die da untersucht wurden, aber auch vereinzelt rechtsextreme Gruppen, die sich da breit gemacht haben.
Kanäle von alternativen Medien, wie das bereits erwähnte Auf1TV, haben dabei die meisten Abonnentinnen und Abonnenten. Auch die Corona-Maßnahmen-Gegner-Szene hat in der untersuchten Zeit viel Zulauf erfahren. Auch mit dabei waren parteipolitische Akteure wie etwa Herbert Kickl oder die MFG-Partei, sowie viele Kanäle zum Thema Esoterik und Spiritualität, aber genauso Verschwörungstheoretiker oder Rechtsextreme wie Martin Sellner. In einen Topf sollte man diese ganzen Gruppen allerdings nicht werfen.
Das sind schon sehr verschiedene Gruppen und ich glaube, es ist auch sehr wichtig dazu zu sagen, dass die Bundesstelle für Sektenfrage auch immer wieder betont, sie wollen hier jetzt mit dieser Studie nicht die Meinungsfreiheit einschränken und es geht ihnen auch nicht darum, irgendwie die Kritik an den Corona-Maßnahmen und an der Corona-Politik der Bundesregierung generell in Frage zu stellen, sondern die soll es natürlich weiterhin geben, sondern sie wollen da wirklich die besonders problematischen Aussagen herausfiltern, also die mit extrem vielen verschwörungstheoretisch gespickten Beiträgen, also auch diejenigen, die dann schon so ein bisschen einen Hang zum Rechtsextremismus haben. Also wie gesagt, es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, was aber auffällt, dass diese Gruppen untereinander sehr stark vernetzt sind und sich auch gegenseitig verstärken. Also dass zum Beispiel die alternativen Medien Brücken bauen von den Rechtsextremen zur Esoterik-Szene, also wer da zum Beispiel nach alternativen Heilmethoden sucht oder spirituellen Inhalten, der kommt dann über Weiterleitungen sehr schnell zu Kanälen, die überwiegend extremistische Inhalte verbreiten. Und auch bei den alternativen Medien zum Beispiel selbst sieht man, dass die dann auch wiederum in rechtsextreme Erzählungen hineinkippen. So sprach etwa der Chefredakteur von Auf1, dass es da einen Krieg gegen die Weißen weltweit gäbe und eine mutmaßliche Auslöschungsagenda gegen die einheimischen Europäer. Also da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen und Vernetzungen.
Um welche Inhalte ging es denn da konkret? Also wie darf man sich das vorstellen? War da jetzt vorrangig Mobilisierung gegen Corona-Maßnahmen eben für Proteste oder ging das auch noch weiter?
Man muss sagen, es betrifft nicht nur das Corona-Thema, also es ist jetzt auch groß, zum Beispiel Klimaschutz ist dort auch ein großes Thema, auch der Ukraine-Krieg und all diese Erzählungen werden jetzt in so ein Narrativ gebettet, dass eine vermeintlich global agierende Elite all das nutzt, um gesellschaftliche Krisen herbeizuführen oder diese sogar nur gezielt inszeniert und es soll dadurch ein permanenter Ausnahmezustand geschaffen werden und ein totalitäres Weltsystem etabliert werden. Und bei ein paar wenigen Extremerzählungen soll sogar quasi die Menschheit dadurch versklavt oder gar vernichtet werden. Und die Bundesstelle für Sektenfrage sieht hier eben das Problem, dass dadurch auch demokratische Institutionen generell nur mehr als leere Hüllen dargestellt werden. werden und überhaupt wir alle nur mehr Werkzeuge einer weltweit agierenden Elite sind. Und das berge natürlich die Gefahr in sich, dass das Vertrauen in demokratische Prinzipien überhaupt geschwächt wird.
Hast du vielleicht konkrete Beispiele, wenn man sich jetzt nicht selbst auf diesen Kanälen bewegt, was man dort so entdecken kann?
Oft so sind zum Beispiel so Postings, wo generell internationale Organisationen abgebildet werden und die dann mit Memes quasi gewissen Freimaurern oder Illuminatis zugeordnet werden. Dann oft werden halt so bekannte Persönlichkeiten wie der Gründer des World Economics Forums, Klaus Schwab, da erwähnt und da auch ein Teil von Verschwörungen gerückt, die dann teilweise wieder ein bisschen einen antisemitischen Unterton haben. Also da sieht man sehr oft so Memes, die internationale Organisationen betreffen.
Das alles wird eingebettet in eine populistische Widerstandsrhetorik, die auch zum Handeln aufruft, etwa zur Teilnahme an Demonstrationen oder zur finanziellen Unterstützung von Aktivistinnen oder Aktivisten. Ganz besonders besorgniserregend ist laut Bericht die gezielte Abwertung und Dämonisierung von Minderheiten. Viele untersuchte Inhalte waren antisemitisch, rassistisch oder homophob. Aus der Untersuchung geht auch hervor, dass die Nachfrage nach diesen Kanälen sich mittlerweile wieder zurückentwickelt hat. Kann man da jetzt daraus rückschließen, dass jetzt, wo ja die Pandemie vorbei ist und auch diese Gegenbewegung zu den Maßnahmen keine Rolle mehr spielt, dass auch die Gefahr von diesen Gruppen vorbei ist?
Der Höhepunkt war eben so damals, wo diese riesigen polarisierenden Debatten waren über die Impfpflicht und den Lockdown für Ungeimpfte. Und seither sieht man da schon, wenn man diese Grafiken anschaut, dass es da einen ziemlichen Rückgang gab. Aber es sind halt doch noch täglich teilweise bis zu 4,6 Millionen Aufrufe, die da gemessen werden. Und man sieht auch, dass da eben mit so neueren Themen wie dem Ukraine-Krieg oder dem Klimaschutz da versucht wird, so eben neue Aspekte zu finden, die man in diese Erzählung einbetten kann. Und sowas könnte natürlich auch jederzeit wieder aufpoppen.
Was sind denn jetzt konkrete Gefahren für unsere Demokratie, die von diesen weiterhin bestehenden Netzwerken ausgehen?
Also wenn es eben konstruktive Kritik ist, glaube ich, ist es überhaupt keine Gefahr. Und dass da auch viele, viele Fehler gemacht wurden, teilweise von Seiten der Regierung, ist, glaube ich, auch zulässig zu sagen. Das Problem ist eben, wenn überhaupt kein Diskurs mehr stattfinden kann und dann zum Beispiel sich einerseits Leute komplett von ihrem sozialen Umfeld distanzieren und Konflikte aufbrechen und die Angehörigen nur mehr als jemand gesehen werden, der verblendet oder gar feindlich ist, dann kann das natürlich einerseits den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben, aber eben auch, wenn demokratische Institutionen gar nicht mehr akzeptiert werden, dann kann das natürlich auch diesen Institutionen sehr schaden, wie man auch gesehen hat, glaube ich, gerade in den USA, wenn man so eine zerstrittene Gesellschaft hat, dass das dann im Extremfall zu so Situationen führen kann wie dem Sturm auf das Kapitol.
Lassen sich aus dieser Untersuchung jetzt auch herauslesen, ob eventuell parteipolitische Akteure oder auch politische Akteure abseits des parteipolitischen Spektrums ganz bewusst diese Kanäle nutzen, um in dieses Milieu zu gelangen, um dort ihre Inhalte zu verbreiten?
Also man sieht natürlich klar, dass das die FPÖ probiert, für dieses Jahr auch weiterhin ein sehr, sehr starkes Thema. Von den Zahlen her kommt der Kickl gerade mal auf 30.000 Follower, während zum Beispiel auf 1 aber auf 270.000 kommt. Also ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt, aber generell haben die schon eigene Kanäle, die FPÖ, wie sie ihr Publikum bedienen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht der große Gamechanger für die.
Was wären denn politische Maßnahmen, die man treffen müsste, um diesen Kanälen vorzubeugen, um der Falschinformation, die da passiert, was entgegenzusetzen?
Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Man könnte aber schon mal fragen, wenn es wirklich eine groß angelegte Corona-Versöhnung gegeben hätte, wie das ursprünglich angekündigt wurde letztes Jahr, wenn es da auch ein bisschen mehr selbstkritische Reflexion seitens der Medien, also unsererseits gegeben hätte und vielleicht auch eine größere politische Selbstreflexion, vielleicht hätte man dann geschafft, einen gewissen Kern davon zu überzeugen, der zum Beispiel eben, wenn es so einen Teil gibt, der wirklich konstruktiv Kritik äußert, dass man den vielleicht davon überzeugt hätte. Ich glaube, beim anderen Teil, also wenn man wirklich so ganz, ganz tief in diesen Verschwörungstheorien drinsteckt mit der globalen Elite, ist es, glaube ich, schwierig, hier politisch gegenzusteuern. Ich glaube, das ist eher ein gesellschaftliches Problem.
Daniel, vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Die Bundesstelle für Sektenfragen warnt jedenfalls davor, dass individuelle Entfremdungs- oder Radikalisierungsprozesse von extremistischen Akteurinnen oder Akteuren für politische Mobilisierung genutzt werde und bietet auch Beratung für Betroffene an. Das war's für heute. Einen Link zum ausführlichen Bericht meines Kollegen Daniel Bischoff finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir hören einander morgen wieder. Das Schlusswort für heute überlasse ich meiner Kollegin Anna Wallner mit einer ganz besonderen Ankündigung.
Die Sache ist die, diese Woche ist eine besondere für uns, denn wir bekommen ein neues Outfit. Also natürlich nicht wir persönlich, sondern die Presse in all ihren Erscheinungsformen. In Print unter der Woche und in der Presse am Sonntag, im Web, in unserer App und sogar hier in den Podcasts. Ja, und schon in 4 Tagen geht es los. Wir raten Ihnen, bleiben Sie dran, hier erfahren Sie mehr davon.